Morgens im Landesmuseum, Mittagessen auf dem Hubschrauberlandeplatz und abends dann noch Stippvisite an der neuen Klinik. Nicht auf einen Standort beschränkt, sondern für alle verantwortlich. Das ist Alltag im Bauamt und deshalb Alltag für den Leiter des staatlichen Baumanagements in Braunschweig, Thomas Popp. Wo er überall rumkommt und woher das Wissen für jeden so individuellen einzelnen Bau kommt, das hört ihr jetzt. Ich bin Malte Schlumbohm hier bei Niedersachsen Calling mit dem Bauamtsleiter Thomas Popp.
Also für mich ist es heute, glaube ich, mein erster Besuch richtig in Braunschweig. Ich war noch nie wirklich hier, bin immer nur umgestiegen. Aber es ist ein ganz schöner Besuch und vielleicht hat der Podcast jetzt auch so ein bisschen die Aufgabe von Völkerverständigung, wenn ich aus Hannover endlich mal nach Braunschweig reisen darf. Hallo, Herr Popp.
Hallo, Herr Schlumbo. Ja, freut mich, dass ich nach Braunschweig gekommen bin. Ich bin ja auch kein Braunschweiger, wohne auch in Hannover, aber bin dabei, seitdem ich hier am Arbeiten bin, die Achse Hannover-Braunschweig zu schmieden, weil ich glaube, beide Städte haben doch ganz viele Gemeinsamkeiten und ganz viele Ähnlichkeiten. Und Braunschweig hat eine Menge an Charme und Geschichte, die ich mich freue, als Amtsleiter hier auch erleben zu dürfen.
Das hören wahrscheinlich auch beide Seiten nicht gerne, aber eben als ich hier so durch die Straßen gegangen bin, habe ich auch gedacht, ah, das sieht hier sehr aus wie in Hannover. Also es ist schon sehr niedersächsisch beides.
Wir sind immerhin die zweitgrößte Stadt in Niedersachsen, also insofern gibt es hier auch viel Leben, viel Kultur und das ist das Schöne, wo ich die beiden Städte gerne vergleiche und sage, Braunschweig hat auch schon was.
Da kommen sie wahrscheinlich auch in Konflikt, weil sie eben so beide sehr groß sind, recht nah aneinander, aber wir wollen ins Thema gehen. Das Niedersächsische Landesamt für Bau und Liegenschaften, da habe ich mich erstmal auf der Website ein bisschen informiert und dann findet man immer wieder permanent diesen Begriff staatliches Baumanagement. Jetzt muss man das, glaube ich, auseinanderhalten. Können Sie mir da weiterhelfen?
Na klar, das geht ganz einfach. Das staatliche Baumanagement ist sozusagen die Bauverwaltung des Landes Niedersachsen. Dass die Länder eine Bauverwaltung haben, steht schon im Grundgesetz drin. Das ist Teil des Föderalismus, also 16 Bundesländer, 16 Bauverwaltungen. In Niedersachsen heißt es halt staatliches Baumanagement. Die Bauverwaltung in Niedersachsen ist so aufgebaut, dass wir Teil des Finanzministeriums im Prinzip sind. Also wir haben das Geld in den Taschen, was wir nachher ausgeben. Und dann dreistufig aufgebaut, 8 Ortsdienststellen, die bestimmte Bereiche bearbeiten und darüber das Niedersächsische Landesamt, was dann die Arbeiten koordiniert und sicherstellt, dass wir auch in allen 8 Dienststellen nach gleichen Regeln und Abläufen arbeiten.
Und was ist Ihre Aufgabe? Wo kommen Sie da genau ins Spiel?
Ja, ich bin der Leiter eines dieser Bauämter, des ersten oder des achten, je nachdem, wie man im Alphabet anfängt. Wir betreuen hier das Gebiet von Gifhorn über Helmstedt, Wolfenbüttel, Salzgitter, Wolfsburg oben mit bis nach Peine rüber und natürlich die Stadt Braunschweig. Und dort sind wir zuständig für alles das, was Land und was Bund ist. Ja, was ist Land und was ist Bund? Beim Land kann man anfangen mit den Universitäten, den Hochschulen. Die sind so als direkte Landesverwaltung oftmals so ein bisschen aus dem Blick, weil sie auch sehr selbstständig sind. Aber auch die gesamte Gerichtsbarkeit, das heißt die Gerichte selber, die Staatsanwaltschaften. Wir haben in Braunschweig hier auch obere Gerichtsdienststellen, wie zum Beispiel das Oberlandesgericht hier mit dabei ist, der Generalstaatsanwaltschaft hier mit dabei ist. Wir ein Landgericht haben, wo im Moment VW in Prozessen bearbeitet wird. Wir haben die Polizei mit dabei, das ist klassisch Land. Wir haben die Landesschulbehörde mit dabei. Wir sind für die Schulen nicht zuständig, das macht die Kommune, sondern für die Landesschulbehörde, die die Lehrer betreut sozusagen, was auch eine große Verwaltung ist. Wir haben hier eine Landesaufnahmebehörde in Braunschweig mit einer großen Liegenschaft, wo Geflüchtete ihren ersten Anlaufpunkt haben und dann gucken müssen. Und wir haben in Braunschweig noch eine Besonderheit, dass es hier sehr viel Kultur und Kulturgüter auch gibt, auch alte Gebäude auch gibt. Und wir mit den 3 Landesmuseen, dem Naturhistorischen Museum, dem Landesmuseum direkt am Burgplatz, also im Herzen Braunschweigs, am Dom sozusagen, dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum, 3 hochwertige, geschichtsträchtige Museen haben. Im Herzog-Anton-Ulrich-Museum finden Sie zum Beispiel Vermeer oder das einzige Familienbild von Rembrandt, der nie eine Familie besessen hat, aber Dr. Richter, der Leiter, ist ganz begeistert, wenn er sie da durch die Sammlung führt. bis hin nach Wolfenbüttel, die Herzog-August-Bibliotheke, weit über die Landesgrenzen bekannt, eigentlich weltweit bekannt als Forschungsstätte für Literaturforscher. Dort sind Bücher vom 17. Jahrhundert an gesammelt worden, immer in Wolfenbüttel. Und nachher Lessing und Leibniz waren Bibliothekare in Wolfenbüttel, haben eine wunderbare Bibliothek aufgeführt und die einen weltweiten Ruf inzwischen hat. Und eine Geschichte dazu ist, in den 90ern gab es eine Versteigerung von dem Evangeliar Heinrich des Löwen. Ein unbekannter Verkäufer hat dies bei Sotheby's angeboten. Das Land Niedersachsen hat damals mit dem Bund und den Bayern zusammen und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz für 30 Millionen dieses Buch gekauft. Das liegt in Wolfenbüttel. Man sieht es nur selten, aber es braucht natürlich auch entsprechende Räumlichkeiten und dafür sind wir dann wieder zuständig. Beim Bund geht es noch ein bisschen weiter. Auch Braunschweig hat hier einen Sonderstatus, geschichtlich gewachsen, schon immer gehabt als große Bundesforschungsstätte. Und was sind Bundesforschungsanstalten? Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt kennt wirklich jeder. Das ist ein Riesenzentrale, die wir hier in Braunschweig haben, hinten an der Bundesallee, wo die Normgrößen oder sagen wir das Normmaß erstmal festgelegt wird. Also wenn Sie wissen wollen, wie schwer ein Kilogramm ist, dann fahren Sie in die PTB. Dort gibt es ein Kilogramm, das auf 0,00000 irgendwas Gramm genau ist und was als Referenz dann benutzt wird für alle Messeinrichtungen hier in ganz Deutschland. Da kommt die Uhrzeit her. Das DCF-77-Signal kommt hier aus Braunschweig von einem Atom, was irgendwie ganz oft irgendwelche Elektronensprünge hatte. Und daran wird die Norm-Uhrzeit gemessen, nach der sich alle Funkuhren zum Beispiel richten. Das Uhrmeter liegt dort auch, ähnlich wie in Paris. Da sagt jeder, naja, dann liegt das metrische Meter. Nein, das haben wir in Braunschweig auch nochmal. Da gibt's auch ein deutsches für. Und die sind ganz fantastisch mit ihren Baumaßnahmen und das, was wir dort zu lösen haben. Das Luftfahrtbundesamt sagt auch jedem etwas, auch eine Dienststelle hier in Braunschweig, bis hin zur Bundespolizei, die jeder an den Bahnhöfen und überall sieht. Wir haben in Gifhorn eine Fliegerstaffel, die wir dort betreuen. Das ist dann alles bunt und dann gibt's THW auch nochmal, auch für die bauen wir. Also ein weiter Strauß, ein weiter Bogen an Baumaßnahmen, die wir umsetzen können und die wir immer wieder neu denken dürfen.
Jede Menge zu entdecken und jetzt haben Sie zu Hause schon mal gehört, falls Sie Ihre Geräte mal neu einstellen müssen, kalibrieren, dann bitte nach Braunschweig kommen. Hier haben Sie alles zum Vergleichen, um Gewichte einzustellen, Zeiten und auch den Meter im Zweifel. Aber staatliches Baumanagement, das ist vielleicht jetzt nicht so jedem Hörer direkt geläufig, was Management da genau heißt. Heißt das, Sie bauen oder Sie verwalten eher, wenn Sie sagen, Sie sind zuständig?
Wir bauen wirklich, aber mein Haus hat ca. 160 Leute. Mit diesen 160 Leuten machen wir einen Bauumsatz, also wir geben Aufträge an Firmen jedes Jahr raus in der Größenordnung von rund 60 Millionen. Also 60 Millionen für Bagger, die Sie gerade hinter sich fahren sehen, und Bauleute, die unten dann wirklich schachten. Und Sie können sich vorstellen, dass bei diesem Volumen, dass wir das nicht alleine bearbeiten können. Wir haben noch eine ganze Menge mehr an Projekten in der Pipeline, weil Bauprojekte, wenn sie größer sind, in der Verwaltung auch schon mal 10 Jahre dauern können. Von der ersten Ideenskizze bis nachher zum fertiggestellten Objekt, so dass wir uns für das Planen dann nachher freiberuflicher Planer bedienen. Wir geben ungefähr 10 Millionen jedes Jahr an freiberufliche Büros raus, die für uns Planungen dann erstellen, also die großen Pläne, die Abläufe, auch bis in die technischen Details, das alles durchplanen und auf dem Stand der Technik dann für uns vorbereiten. Unsere Aufgabe ist es, das zu überwachen, weil wir geben hier Steuergelder aus, das muss man ganz klar sagen, zu kontrollieren, dass es nicht zu teuer wird und dass da keine goldenen Wasserhähne eingebaut werden, und das umzusetzen bis hin zur Fertigstellung und zur Übergabe an den nutzende Verwaltung sind wir immer mit dabei.
Das kann ja sehr lange dauern und dann vielleicht auch zum Problem werden, wenn so ein Bau dann wirklich sehr lange dauert, oder? Also ich denke da gerade an die Kosten, aber vielleicht kann man da jetzt mal mit Irrtümern oder Vorurteilen aufräumen.
Ja, Schönbaum, Sie haben ganz recht, das ist glaube ich das, was der Verwaltung am meisten nachhängt,
ja.
Dass wir sehr früh schon Kostensicherheit eigentlich generieren müssen. Mhm. Und das ist mit dem ersten Pinselstrich ist das immer ganz leicht gesagt. Wir gehen dann über Kostenrichtwerte, Kostenkennwerte, wie auch immer, und sagen, naja, Sie kriegen ein neues Gericht, kriegen Sie für 10 Millionen, machen wir Ihnen das. Mhm. So, dann geht es in die Genehmigungsphase. Der Haushalt möchte das wissen, dass es so genau ist. Und das dauert wieder ein paar Jahre. Derweil haben wir Preissteigerungen auf dem Markt, derweil haben wir technische Veränderungen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie sich auch die Anforderungen unserer nutzenden Verwaltung ändert. Also nicht nur bei den Forschungsanstalten, die dann hier alle 2 Jahre sagen, also das ist alter Käse, mit dem wir da mal aufgeschrieben haben. Das sind 10 Jahre eine immens lange Zeit, sondern auch in ganz normalen Verwaltungsgebäuden ändert sich das. Gerade Gerichtsbarkeit, wir sind im Moment dabei, ganz deutlich umzurüsten, auch Eingangspforten, wo wir früher gesagt haben, Gerichte sind offene Häuser, steht vorne ein Justizbeamter, der das kontrolliert. Nein, wir bauen Schleusen inzwischen ein, das ist wie am Flughafen, weil es Vorfälle gegeben hat, dass da Menschen dann wirklich Richter oder Menschen dort in den Gerichtssälen mit angegriffen haben. Und das führt dazu, dass es bei uns auch Veränderungen gibt. Und dann sind 10 Jahre ein langer Zeitraum und meine erste Zahl, an der werde ich immer gemessen, aber diese Entwicklungsschritte, die sich zwischendurch geben, die Anforderungen, die sich verändern, die führen dazu, dass man hinterher natürlich mehr Kosten hat. Da sagen wir immer, das ist teurer geworden. Eigentlich nicht. Immer noch sparsam und wirtschaftlich. Aber man muss den Zeitfaktor einfach dazu sehen.
Da sieht man aber ja auch, Gebäude oder Bau ist nie wirklich fertig oder immer im Wandel. Es ist ja ein ständiger Prozess. Wenn Sie gerade die Gerichte ansprechen, wo Sie sagen, hier müssen wir neu ran, an die Pforten müssen wir neu ran. Wir müssen Labore neu ausrüsten oder neu bauen für die Anforderungen. Da muss man wahrscheinlich immer wieder ran, oder?
Das ist das Schöne, dass ich weiß, dass ich hier, solange ich leben möchte, auch Arbeit hätte, weil wir für den Bestand zuständig sind. Für uns ist das Bauprojekt nicht fertig, wenn wir das Gebäude übergeben haben, sondern wir wissen, es gibt die nächste Veränderung und wir sind wieder mit dabei und müssen das wieder anpassen und müssen wieder neu machen. Dazu kommt noch, jetzt überlegen Sie mal, Ihre Heizung im Keller, nach 20 Jahren, 25 Jahren muss der Kessel dann mal raus. Mhm. Wir haben hier hochtechnische Anlagen, auch um die Gerichte mal wieder am Beispiel zu nehmen, Lüftungsanlagen von Gerichtssälen. Wenn die 20 Jahre alt sind, kriege ich für die Steuerungstechnik keine Ersatzteile mehr. Das, was VW im Moment an Problemen hat mit Chips, dass sie keine neuen Autos mehr bauen können, das ist bei uns, dass wir für die alten Chips keine Ersatzteile mehr bekommen. Also da ist ein ständiger Wandel, ein ständiger Bedarf. Und wir haben mal, ich habe nur eine ganz alte Zahl mal drin. Und ich meine, der Immobilienbestand des Landes belief sich damals auf rund 7 Milliarden. Das war so Mitte 2007, 2008, als wir das mal ermittelt haben, um einfach mal den Wert in die Welt zu legen. So, und da gehört natürlich auch eine Unterhaltung mit dazu und eine Anpassung auf die Bedarfe, wie sie jetzt sind. Und nochmal zu den Gerichten. Wir gehen immer noch davon aus, dass Richter und Angeklagte in Räumen sitzen und der Rechtsanwalt, der Staatsanwalt und der Verteidiger mit dabei sitzen. Wir bauen inzwischen virtuelle Gerichtssäle auf, die natürlich auch wieder Anforderungen haben, weil nicht alle Angeklagten wirklich vor Ort sein dürfen. Ne? Und wie in der Pandemie auch Gerichtsbarkeit gelernt hat, da muss sich was verändern. Wir können nicht mehr so viele Leute dabei haben, trotzdem müssen wir dem Recht entsprechen.
Das finde ich aber sehr spannend. Wie funktioniert das denn, ein virtueller Gerichtssaal?
Der sieht so aus, ich würde sagen, so ein Gaming-Club auf Edel.
Ja. Also viele und ein bisschen ernster war, vermutlich.
Viele Monitore an den Wänden und dann auch viel wirklich elektronische Arbeit, dass der Richter nicht mehr sein Gesetzbuch vor der Nase hat, sondern dass da ganz viel elektronisch erfasst und auch aufgenommen wird und verarbeitet wird. Und das ist halt ein ganz anderes. Licht muss stimmen.
Das heißt, die.
Auch da ist es ganz wichtig, dass die Menschen, die dort sehen, auf den Monitoren mit ihren Gesichtern vernünftig erscheinen und sich nicht nur einen Schattenriss sehen. Ne?
Das heißt, wir haben aber trotzdem noch einen physischen Raum, weil ich glaube, meine erste Assoziation war sowas wie eben voll digital, dass man sich da nur noch online trifft. Also im Grunde
nein, es gibt noch physische Räume, aber es gibt halt auch Gerichtsfälle, in denen halt Angeklagte oder Zeugen nicht live da sein dürfen, als gerade bei den Missbrauchsfällen, wenn Sie an so etwas denken. Ne? Und da hat sich eine ganze Menge entwickelt, das ist im stetigen Fluss. muss man auch ganz klar sagen. Und da müssen wir mal schauen. Das ist halt das Spannende. Es wird nicht langweilig in meinem Job.
Darüber haben wir vorhin auch schon mal im Vorgespräch ein ganz bisschen gesprochen, weil Sie gesagt haben, Sie haben gestern erst Hubschrauber begutachten können. Wie sieht denn Ihr Alltag aus? Weil Sie haben ja mit ganz vielen Bereichen zu tun.
Mein Alltag, also ich sehe meine Aufgabe darin, ich habe hier 160 Leute, die ich arbeitsfähig machen müssen, ja. Machen darf, damit sie für unsere nutzenden Verwaltung, für die, die wir bauen, vernünftige Ergebnisse liefern. Und dabei müssen wir natürlich immer alle Verwaltungsregeln beachten und das in Einklang zu bringen mit dem Baumenschen, der eigentlich immer ein Gutmensch ist und ich mache das mal fertig. Und viele meiner Kollegen sind wirklich so, sie machen ganz viel fertig, aber wir dürfen dabei das Recht nicht aus den Augen lassen. Meine Position ist natürlich auch davon geprägt, dass immer dann, wenn es irgendwo zu Schwierigkeiten kommt, vor Abstimmung, den Kontakt auch zu den Spitzen der Häuser zu halten, zu sagen, wir müssen da mal gemeinsam etwas machen. Wir sind sehr stark in der Beratung gefragt. Wenn Sie eine Lüftungsanlage bei sich zu Hause haben, sind Sie froh, dass sie funktioniert. Wenn sie nicht mehr funktioniert, fragen Sie irgendjemand, am besten der das kann. Und dafür sind die Bauverwaltung auch da, dahin zu gehen und sagen, denk mal über deine Beleuchtung nach. Wir müssen jetzt mal anfangen, dafür Mittel einzuwerben, damit sie in 10 Jahren noch funktioniert. Da muss was gemacht werden. Auch das ist Teil unserer Aufgaben, das zu steuern, zu verteilen und zu gucken, dass wir dort auch Baumaßnahmen kommen manchmal sehr, sehr, sehr plötzlich, dass das gleich verteilt auch auf den Schultern meiner 160 Leute lagert. Das ist so die wesentliche Aufgabe. Und dann immer natürlich die Verwaltungsvorschriften und Abläufe einhalten, die es da gibt, dass wir da sauber sind und immer jederzeit auch Transparenz dem Bürger gegenüber auftreten können und sagen, hier, du kannst sehen, was wir gemacht haben.
Gerade wenn ich so an Neubauten denke und dann habe ich da eben zum Beispiel Hubschrauberlandeplätze im Kopf und auf der anderen Seite dann Universitäten, Labore. Es gibt so viele verschiedene Bereiche. Woher kommt all dieses Fachwissen, dass man sich zutraut, wir bauen das, das bauen wir aber auch, kriegen wir hin?
Jetzt sind wir wieder beim Management. Wir haben die Fachleute da, die natürlich in allen Gewerken aus allen Spezifika da sind. Aber auch für die ist es immer, wenn mein Ingenieurbauer, der Statik ausrechnen muss und dann in der PTB gesagt, wir brauchen da mal für so einen Drehmoment-Prüfstand ein Betonfundament. Ist das normalerweise nichts Schwieriges, holen wir aus dem Taschenbuch heraus, rechnet das aus. Nein, stopp mal, 4 Meter dick und dann bitte auf Luftfederbälgen gelagert, damit der Rest des Geländes nicht wackelt, weil die messen nebenan auf das millionste Mikrometer genau die Längenveränderung von irgendetwas anderem. So, und dann wird es spannend und das ist dieser Punkt, wo wir dann uns Fachingenieure einfach einschalten. Ich sage, wir sind Management an dieser Stelle, das heißt, unsere Kunst ist es, die vielen verschiedenen klugen Köpfe zusammenzuholen und damit dann ein Projekt zu steuern und zusammenzufügen, was dann nachher der Aufgabe entspricht. Und das ist jeden Tag neu. Also ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, was wir da morgen machen werden, aber das ist das Spannende, was mich über die letzten 25 Jahre wirklich begeistert hat, wo ich auch gar nicht weiß, wo die Zeit geblieben ist. Auf der einen Seite bei der Bundespolizei Hubschrauber und zu gucken, wie das für die Hubschrauber geht, auf der anderen Seite in der PTB im infinitesimalen kleinen Bereich irgendwo eine Messeinrichtung zu bauen oder die Hülle für die Messeinrichtung. Wir bauen ja die Messeinrichtung nicht, aber die Hülle dürfen wir bauen. Und daran müssen wir natürlich berücksichtigen, was habt ihr für Anforderungen und dafür Lösungen auch vorschlagen. Und das ist dieser Spagat vom Wasserboiler bis zum Hightech-Gebäude, ist bei uns alles mit dabei.
Und wenn wir in diese Zeit zurückschauen, was waren so Bauten, bei denen Sie gedacht haben, oh Gott, das wird kompliziert oder das ist mal was Besonderes? Was waren Ihre Highlights da?
Wir haben in Braunschweig noch eine Besonderheit. Es gibt die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Ja. Da ist ganz viel im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, von dem Staat an die Stiftung vermacht worden. Kirchen, Domänen auch, also das sind Bauernhöfe mit dabei, für die wir zuständig sind. Aber auch zum Beispiel der Kaiserdom in Königslutter oder der kleine Kaiserdom in Melverode, den ich ganz spannend von außen, ganz schlichtes Kirchengebäude, wo innen drin aber von Quensen Wandmalereien auf Tuch sind, anstatt auf der Wand. Und wo es dann mit dem Denkmalschutz ganz spannende Diskussion, was ist denn dahinter? könnten da vielleicht noch kaiserliche Insignien sein aus dem 13. Jahrhundert und sowas zu untersuchen, das begeistert mich immer. Und dann sind es so kleine, manchmal diese kleinen Dinge, wo ich dann denke, ganz spannend, der Glockenturm in Zorge. Zorge ist ein kleines Dorf im Harz, in der es eine Kirche gibt. Und der Glockenturm steht aber nicht direkt an der Kirche, sondern steht auf dem Berg oben am Rande des Tals, um damit auch das ganze Tal zu beglocken. Mhm. Und dieser Glockenturm ist aus Holz errichtet worden, hat dort oben zwei Glocken, inzwischen irgendwann auch mal einen elektrischen Antrieb gekriegt. Man kommt dann über sehr krude Stufen rauf. Und dann haben wir festgestellt bei der Begutachtung, dass er marode ist, der Dachstuhl und die Glocken nicht mehr halten. Und dann war es unsere Aufgabe, das zu sanieren. Und das war sehr spannend, weil wir die Glocken natürlich erstmal da wegschaffen mussten. Ein Kran ließ sich nicht mehr aufstellen, weil sich inzwischen die Verkehrssituation und die Zufahrtssituation verändert hat. Und die Lösung war nachher, dass wir dort mit Seilkletterern gearbeitet haben, die eine Seilbahn gebaut haben, von oben nach unten auf den Marktplatz. Und dann ist die Glocke dort mit einer Seilbahn heruntergefahren worden. Und diese Geschichte außenrum ist einfach schön, wie sich sowas entwickelt und wie wir dann aus Zufällen heraus solche Lösungen überhaupt erstmal ansprechen. Wer kommt denn auf einen Seilkletterer, wenn ich eine Glocke bewegen muss? Und die Seilkletterer hatten das auch nicht gedacht, haben das noch nie gemacht, aber die haben schon immer Materialtransport gemacht. Und das zusammenzukriegen, das sind so diese schönen, unerwarteten Sachen. Und was mich glücklich macht, dass wir mit den Kollegen hier, dass sie an vielen Stellen auch wirklich genauso begeistert sind, dann immer, wir suchen nach Lösungen.
Aus den Umständen heraus kreativ werden, also weil einfach der Zwang da ist, dass man das jetzt löst.
Weil der Zwang da ist.
Ja. Hatten Sie auch mal Momente, wo Sie gedacht haben, oh Gott, das wird gar nichts? Hier wird es gerade scheitern und dann ist es doch nochmal gut gegangen?
Es gibt Bauprojekte, die sehr unglücklich laufen, die von Anfang an, wo du denkst, oh Gott, jetzt ist es verwachst und sie sich auch ganz lange halten. Nun ist es aber auch unsere Aufgabe, Dinge fertig zu kriegen und Lösungen zu finden. Wir hatten eine Baustelle, deren Namen ich nicht nennen möchte, die uns 5 Jahre gebraucht hat, bis der Nutzer dann endlich einziehen konnte. Geschichtlich gewachsen, schlechte Anforderungen, zu schnell angefangen, zu starke Veränderungen zwischendurch. Es lässt sich im Nachgang, lässt sich das alles nachzeichnen, was da passiert. Ein sehr unglückliches Projekt, über das wir nicht zufrieden sind, aus dem wir auch gelernt haben. Aber das passiert eben. Wir bauen Stückzahl 1. Jedes dieser Objekte, auch bei einem Umbau, auch bei einer Sanierung, ist Stückzahl 1. Der erste Schuss muss sitzen und da geht auch mal was schief. Das ist ganz normal so. Im Endeffekt ist dann, und das finde ich immer für mich als Baumensch, irgendwann kann ich da hingehen, kann es anfassen und es ist fertig. Mhm. Und mit dem Fertigsein kann man damit nicht abschließen, weil dann fangen wir mit den Umbauarbeiten an. Das ist ja auch ganz normal. Aber ich kann abschließen mit einem Prozess, mit einem Stückchen Arbeit und kann mir das Werk meiner Arbeit ansehen. Und das ist etwas sehr Glückbringendes bei uns in der Bauverwaltung, dass wir noch Produkte kriegen, dass wir Produkte haben, die wir ansehen können und die Unikate sind.
Wenn sowas passiert, aber da denke ich jetzt auch wieder an die Glocke, die mit den Kletterern da raus transportiert wurde, da lernt man ja auch wahnsinnig viel, dass man sagen kann, gut, das nimmt man jetzt eben an Erfahrungen mit. Da gibt es wahrscheinlich auch wenige Bereiche beim Land oder insgesamt in der Arbeitswelt, bei der man in so vielen anderen Ebenen dann nochmal arbeitet, wie Sie es schon gesagt haben. Hubschrauber gesehen, dann die Glocke, dann Labore, dann die Uni. Also man hat wahnsinnig viele Aspekte, in denen man arbeitet.
Und wir haben wahnsinnig spannende Leute um mich drum herum. Und jetzt nochmal zu meinem Museum, das Vivek-Haus, das Landesmuseum. Die Landesmuseen in Niedersachsen sind ja so despektierlich ein Sammelsurium von Sachen. Manchmal verstehe ich nicht, sie machen sehr tolle Sachen. Wir haben hier mit Frau Dr. Pöppelmann in Braunschweig eine sehr engagierte Museumsleiterin. Ja. Und die durfte nun ein Museum ausziehen. Und so ein Landesmuseum hat Skulpturen 4 Meter hoch gesammelt. Da sind historische Tapeten auf den Wänden, die wir jetzt im Moment ausräumen müssen, damit wir dort bauen können. Das Haus wird komplett saniert. Und das macht so Spaß. Und ich habe gesagt, da könnten wir doch einen Podcast von machen. Und die Begeisterung meiner Kollegen für ihre Arbeit mit aufzunehmen, ist ja auch schön für uns und meine Kollegen zu sagen, die sind so mit Freude dabei, denen müssen wir auch was Schönes machen. Und das ergänzt sich so. Und ich lerne, also das Schöne an meinem Job, ich lerne jeden Tag Neues mit dazu. Professor Burschel von der Herzog-August-Bibliothek, wenn er mich durch sein Haus führt und mir über seine Bücher erzählt, dann kriegen für mich Bücher plötzlich einen ganz anderen Wert. Der Kollege von der Bundespolizei Gifhorn, als er uns gestern seine Hubschraube, selber Pilot noch, ich habe Wunsdorf meinen Wehrdienst gemacht, wo wir darüber geredet haben auf dem Fliegerhorst, und ich habe in Wunsdorf auch lange Zeit an meiner vorherigen Position den Ausbau mit begleitet. Also die Affinität zum Fliegen ist mit da, und wenn ihn dann jemand mit leuchtenden Augen von seinen Hubschraubern erzählt und über die Taumelscheiben, die sich dann da oben bewegen und was denn die Rotorverstellung macht, es ist begeisternd, und das hat, man kann sich über so viele schöne Dinge dann wirklich freuen, weil man sie erläutert kriegt und weil man sie erläutert kriegt von Menschen, die auch Spaß daran haben.
Ja, weil sie für eine Sache brennen und da in einer Sache arbeiten, in der dann andere Menschen wieder für eine Sache brennen. Ja. Sehr spannend. Ich glaube, für das Verständnis muss man trotzdem nochmal erklären, wo liegt denn der Unterschied zwischen Bundes-, also Arbeit für den Bund, und der Arbeit für das Land?
Das ist so, dass wir mit den großen Bundesforschungsanstalten hier natürlich ganz andere Umfänge vor uns hertreiben. Dort kleinere Sachen, kleinere Leistungen dann auch selber gemacht. Wenn Sie PTB, das ist ein Riesenareal an der Bundesallee da hinten, die machen schon kleinere Sachen selber. Da sind wir eher mit mittleren, großen Aufträgen mit dabei. Im Landesbereich ist es ganz oft so, dass wir da auch, wenn das Unterwassertischgerät nicht mehr funktioniert, werden wir gerufen und müssen dann hinkommen. Das ist sehr viel kleinteiliger und sehr viel aufwendiger von dem Abarbeiten, als das im Bundes. Die Regelungen und die Regularien, nach denen wir das abarbeiten, sind aber im Prinzip die gleichen. Also da muss man sagen, da ist das Verfahren ist das gleiche, die Zeitdauern sind im Normalfall die gleichen, und auch die Genehmigungsverfahren sind im Prinzip die gleichen. Deswegen macht es ja auch Sinn, Bund und Land in einer Verwaltung zu vereinen und zu sagen, ihr macht da das für beide Bereiche dann auch.
Ist im Begriff ja auch schon vereint. Staatliches Baumanagement, da steckt ja im Grunde beides mit drin. Sie haben vorhin schon angesprochen, manchmal, da müssen Sie springen. Da heißt es, jetzt muss irgendwas fertig sein, am besten schon vorgestern. Haben Sie da ein Beispiel, wo wird das sichtbar?
Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass wir im Landgericht im Moment VW den Vorstand verhandeln. Der Abgasskandal hatte noch eine andere Auswirkung. Damals ist ja aufgefallen, dass die Abgasmessungen nicht stimmten und dass dort offensichtlich manipuliert worden ist. Daraus hat sich für uns gleich zwei Bauaufträge haben sich dafür ausgegeben. Auf der einen Seite haben natürlich die Besitzer von den Fahrzeugen geklagt, und diese Klagen sind alle hier beim Oberlandesgericht in Braunschweig anhängig, weil Wolfsburg gehört ja zu meinem Gebiet. Und es war von heute auf morgen ein großer Bedarf an zusätzlichen Verhandlungssälen, um all diese sogenannten VW-Massenverfahren abwickeln zu können. Wir sind dabei im Moment in einer Maßnahme am Bulbig wirklich ein altes, das Bezirksregierungsgebäude umzubauen mit Verhandlungssälen und auch mit einer neuen Schleuse, weil es ja Gericht ist, das fertig zu machen. Und parallel dazu kriegten wir aber auf der Bundesschiene, weil das Meteorologische Institut der Bundesrepublik Deutschland, die PTB, ja die Normmessung macht, ein Abgaslabor aufzubauen, also auch eine komplette Neuentwicklung, um Abgasmessgeräte zu zertifizieren, dass sie diese Autoabgase auch vernünftig messen können. Da hatten wir 2 Jahre Zeit, haben innerhalb von 2 Jahren, was für uns als Verwaltung mit den Verfahren immens schnell ist, innerhalb von 2 Jahren ein fertiges Abgasuntersuchungslabor aufgebaut, was dann in Betrieb gegangen ist und von dem aus jetzt alle Abgasmesssysteme aus kalibriert und vermessen werden. Sehr schnell, sehr imposant, und für uns zeigt ja auch wieder, Bauverwaltung wird nicht ohne Arbeit sein.
Aber da ist ja auch die Selbstbestätigung drin, dass man merkt, ja, das schafft man.
Und ich bin sehr stolz auf meine Kollegen, dass wir dort wirklich alle an einem Strang gezogen haben, auch über die Instanzen hinweg bis nach Berlin, wirklich solche Verfahren zu ermöglichen und dann ganz schnell was zu bauen, ja.
Bau ist sichtbar, und das merke ich gerade, wenn ich hier durch Braunschweig laufe. Aber Sie haben schon gesagt, Sie haben immer dieses Anfassbare, dieses eine Projekt, was Sie dann am Ende sehen und wo Sie sagen können, da bin ich jetzt stolz drauf, das haben wir geschaffen. Was kann ich mir denn anschauen, was würden Sie empfehlen, sind so Dinge, die vielleicht unsere Hörer auch nochmal sehen sollten?
Kommen Sie nach Wolfenbüttel. Herzog-August-Bibliothek ist sicherlich interessant, aber wir haben dort auch eine Justizvollzugsanstalt. Diese ist aus den 30er Jahren. Wir sind dabei, im Moment Umbauten zu machen, und wir hatten den Auftrag für die Stiftung Gedenkstätten, dort eine Gedenkstätte im Gefängnis zu errichten.
Okay.
Dort existiert schon seit langem eine Forschungseinrichtung der niedersächsischen Gedenkstätten, die sich damit auseinandersetzt, dass dort in den 30er Jahren gab es in dem Gefängnis in Wolfenbüttel eine Hinrichtungsstelle, und während der Nazizeit sind dort Menschen aus politischen Gründen inhaftiert worden aus ganz Europa. Die mussten ihre Identität abgeben mit dem Eintritt in das Gefängnis. Sie wurden dann als die sogenannten NNs geführt. Und die Gedenkstätte hat das aufgearbeitet, und wir haben dort vorletztes Jahr jetzt eröffnet eine neue Gedenkstätte, die sowohl von außen sehr anspruchsvoll ist, weil man in die Außenfassade, die aus reinem Beton besteht, Wandritzereien, die Gefangenen in ihren Zellen gemacht haben, in den Beton eingebracht haben. Wir haben ein Fenster, was dann in den Innenhof gerichtet ist, was verdunkelt werden kann, wenn die Gefangenen, die Haftanstalt ist noch in Betrieb oder wird noch weiter in Betrieb bleiben. Wenn die Gefangenen dort Ausgang haben, wird das Fenster dunkel geschaltet, dass sie nicht sichtbar sind. Und wenn da keiner ist, kann man direkten Blickkontakt zu dem Hinrichtungshaus, was ein Teil der Gedenkstätte ist, und mit Führung kommt man dann auch durch das Gefängnis durch. Auch das ist ein sehr beeindruckender Moment, das zu erleben. Und das kann ich Ihnen nur empfehlen. Das ist ein ganz tolles Bauprojekt für uns gewesen, dann auch mal eine Haftmauer zu durchbrechen, um einer Gedenkstätte einen Eingang zu wehren.
Also Baumanagement wird auch da sichtbar oder arbeitet da, wo man es vielleicht gar nicht so erwarten würde. Zum Abschluss stelle ich immer eine Frage, und zwar, Sie sind in einer Bewerbungssituation, aber haben das Glück, dass Sie nicht Bewerber sind, sondern Sie dürfen entscheiden, wird er oder sie angenommen. Was ist diese eine Fähigkeit oder diese eine Eigenschaft, bei der Sie sagen, wir brauchen dich hier im staatlichen Baumanagement?
Wir brauchen die Pfiffigen, wir brauchen die zuhören können, weil unsere Aufgaben sind vielfältig. Und manchmal muss man auch so einen Richter verstehen können, der sicherlich anders spricht und einen anderen Jargon hat, um zu wissen, was er will. Und das zu transponieren in Bau, das ist das, was wir bei den Menschen gerne sehen wollen, die bei uns anfangen. Aufmerksam sein, wach sein und mit offenem Ohr mit dabei. Und wenn man dann noch sein Herz offen öffnen kann für die Aufgaben, die dort sind, und sie sind in allen Bereichen, für mich muss ich sagen, nach wie vor spannend, ist das ein so vielfältiger Job, der einfach nur Spaß macht.
Vielen Dank, Herr Popp.
Gerne.